Pausengespräch. 20 Minuten aus der Semperoper Dresden.
Herzlich willkommen zu unserem Pausengespräch. Mein Name ist Kai Wessler und ich sitze hier mit zwei Kolleginnen aus der Education-Abteilung der Semperoper zusammen. Und das sind Katrin Meraner und Hanna Kawalek. Herzlich willkommen.
Hallo.
Ihr beiden seid seit dieser Spielzeit neu hier an der Semperoper, arbeitet mit uns zusammen. Und vielleicht könnt ihr mir und unseren Hörern einmal kurz sagen, wo kommt ihr eigentlich her? Wie seid ihr an die Semperoper gekommen? Und was für einen Beruf hat man eigentlich, wenn man in der Education-Abteilung arbeitet?
Genau, ich bin Hanna und ich bin Musiktheaterpädagogin. So würde ich jedenfalls meinen Beruf bezeichnen. Da scheiden sich immer die Geister ein bisschen, ob es Musik und Theaterpädagogik ist. Aber als Musiktheater ganzheitlich gedacht, finde ich, kommt es dort am nächsten ran. Ich komme aus Niedersachsen und da hat auch mein Musiktheaterpädagoginnenleben sozusagen gestartet. Ich habe einen Freiwilligendienst an der Oper in Hannover gemacht und da total Blut geleckt für die Arbeit und dann daraufhin angefangen zu studieren, Kulturwissenschaften und ästhetische Praxis und auch während meines Studiums immer wieder durchgehend dort gearbeitet und genau, war dann nochmal temporär zwischendurch in Gera, als mir diese Stellenausschreibung vor die Füße fiel und ich dachte mir, ja, Semperoper, ich habe total Lust auf die Stadt, ich habe total Lust auf das Haus, auf mich und jetzt bin ich hier.
Und Katrin, wie war es bei dir?
Auch von mir ein herzliches Willkommen. Ich bin die Katrin Meraner, komme eigentlich aus Regensburg. Und mein Weg zur Semperoper verlief in zwei Stationen. Zunächst nach dem Abitur habe ich Lehramt studiert und dann anschließend Musik mit Hauptfach Gesang. Ich habe relativ schnell gemerkt, dass weder das eine noch das andere zu 100% meins ist und habe nach einer Möglichkeit gesucht, beide Passionen zu verbinden. Ich war für ein paar Jahre in Kanada und habe dort erstmals Berührung gesammelt mit Musiktheaterpädagogik, durfte dort in der Education-Abteilung arbeiten und wusste, das ist der Beruf, den ich auch weiterführen möchte. Und war dann ganz glücklich, als die Stellenausschreibung an der Semperoper kam und das funktioniert hat.
Katrin, jetzt hast du zwei Begriffe eingebracht, nämlich den Begriff Education und den Begriff Pädagogik. Education kommt aus dem Englischen, das gibt es ja auch in Amerika und Kanada schon sehr lange, also Publikumsentwicklung, Audience Development, Education Departments und so weiter. Pädagogik klingt ein bisschen deutscher und klingt auch ein bisschen nach erhobenem Zeigefinger und nach einer sehr anstrengenden Arbeit. An wen richtet ihr euch? Wen bildet ihr aus? Und wer ist eure Zielgruppe?
Wir bilden erstmal gar nicht aus, denn wir sind keine Lehrerinnen, wir sind auch keine Instrumental- oder keine Gesangspädagoginnen, sondern wir sind Vermittlerinnen. Wir leisten im Endeffekt Vermittlungsarbeit zwischen dem Opernhaus und allen Interessierten, die etwas über Musiktheater oder Oper wissen möchten. Zu der Zielgruppe gehören natürlich Schülerinnen und Schüler, Klassen, Lehrkräfte, aber genauso auch Familien oder Senioren, die eine Möglichkeit suchen, mit Oper in Kontakt zu treten und auch die Semperoper als Institution anders kennenzulernen.
Und wie konkret kann ich mir das vorstellen? Denn solche Brückenangebote, das gibt es ja in Form von Medien, auch unser Pausengespräch ist ja ein bisschen so ein Angebot an das Haus und die Zuhörer näher zusammenzubringen. Was genau bietet ihr an? Wie habe ich mir das vorzustellen?
Unsere Angebote richten sich zu einem natürlich in den schulischen, an den schulischen Bereich, aber auch an den außerschulischen Bereich. Es ist natürlich immer ganz einfach, daran zu denken, okay, Education oder Pädagogik hat irgendwas mit Schule zu tun. Und das ist als Anknüpfungspunkt auch immer ganz gut zu sehen, denn die Schulen sind im Endeffekt so ein Sammelpott für Kinder aus verschiedenen regionalen und sozialen Herkünften und auch aus verschiedenen Nachbarschaften. Und wir haben Angebote in den Schulen, die sich in Form von Vor- und Nachbereitung, aber auch Ferienprojekten, Ferienprogrammen und auch natürlich auch in den Freizeitbereich richten.
Ich würde gerne noch was ergänzen zum Bildungsbegriff Education.
Ja.
Ich denke auch, dass man das eher aus der kulturellen Bildungsperspektive sehen kann und aus dem Gedanken Kultur für alle, dass wir diejenigen sind, die Kunst und Kultur ermöglichen und einen Zugang für alle schaffen, die es gerne wollen, unabhängig von finanziellen Möglichkeiten, Infrastruktur und Bildungsgrad. Weil es ist ja leider auch noch relativ verbreitet, dass Oper irgendwie was ist für die gebildetere, ältere Klasse und ausschließlich für diese Menschen. Und das ist einfach absoluter Quatsch.
Wobei natürlich vieles von dem, was wir machen, Vorwissen voraussetzt. Also ein Großteil unseres Publikums kennt die Opern, in die sie gehen. Viele gehen zum wiederholten Mal hin. Was für Strategien kann man denn haben, um eine Aufführung, die von vielen Menschen besucht wird, die Opernspezialisten sind oder zumindest sehr gezielt und mit einem großen kulturellen Hintergrund in die Oper gehen, um die auch verstehbar zu machen für Menschen, die einen Erstkontakt haben?
Ich finde, es ist immer ganz gut, wenn man sich auf das eigentliche Thema und auf den Kern der Oper bezieht. Wenn man jetzt zum Beispiel Rigoletto als Beispiel hernimmt, dass man diese ganze Struktur von den Personen erstmal runterbricht und guckt, okay, im Wesentlichen geht es um eine Teenage-Tochter, die rebelliert. Und sie hat einen Vater, der sie beschützen möchte, aber sie versteht es nicht. Das ist ein Thema, das ganz greifbar ist für Kinder und Jugendliche. Sie können sich mit dem Thema identifizieren, sie haben selbst Erfahrung damit. Und wenn man ein Vermittlungsangebot über so ein Thema aufbaut, finde ich, ist es immer ganz einfach, dann einen Zugang zu kreieren.
Und dann finden die Kinder und Jugendlichen eben auch ihren eigenen Ansatz für die Geschichten und ihren eigenen Ansatz für die Musik und das auch irgendwie emotional mitzunehmen und mitzuverfolgen.
Jetzt seid ihr aber keine Musiklehrer. Also ihr geht nicht in die Schulen und haltet eine Musikstunde ab, sondern habt andere Arbeitsformen. Könnt ihr so ein bisschen beschreiben, wie ihr da vorgehen würdet? Denn ich als Dramaturg würde ja in eine Klasse gehen und einen Vortrag halten. Also das ist das, was wir Dramaturgen können und was wir auch regelmäßig machen und was ja auch normalerweise ganz gut funktioniert. Aber mit Schulklassen funktioniert es unter Umständen nicht so gut. Beziehungsweise dann machen wir etwas, was ein Lehrer auch machen würde. Worin unterscheidet ihr euch?
Ich würde sagen, grundsätzlich erstmal darin, dass wir keinen Lehrplan haben und dass wir nicht lehren, sondern dass wir eher Erfahrungsräume schaffen und eben einen Zugang zu Kunst und Kultur. Und wir haben das Glück und gleichzeitig auch die Herausforderung, dass wir wahnsinnig flexibel und individuell auf die einzelnen Klassen und Gruppen eingehen können, dass wir eben viele Gespräche mit LehrerInnen haben und die uns ein bisschen erzählen, was ist gerade Stand, was brauchen gerade die SchülerInnen und nicht unbedingt nur, was brauchen sie an Wissen, sondern auch, was brauchen sie an gruppendynamischen Prozessen, an endlich mal wieder singen, an freudigen Momenten. Und da haben wir dann ganz tolle, ganz bereichernde Gespräche gemeinsam mit den Lehrkräften, wo wir überlegen, wie kommen wir da zusammen, was können wir mitbringen, was euch bereichert und genau die SchülerInnen irgendwie weiterbringt.
Also es geht gar nicht so sehr darum, Wissen zu erwerben, sondern vielfach auch Wissen über eine fremde Kunstform Oper mit eigenem Tun, mit eigenem Handeln zu verbinden.
Ganz genau. Und ja, ganz viel auch aus dem Selbermachen und aus der eigenen Praxis heraus.
Genau. Unser Ziel ist es ja auch, Oper erlebbar zu machen und eine Erfahrung mit Oper und Musiktheater in Verbindung zu bringen. Und diese Erfahrung bekomme ich natürlich nicht, indem ich mir zum Beispiel den Inhalt vorlese oder vortragen lasse. Das kann ich auch daheim allein über Wikipedia machen. Es geht darum, dass ich selbst irgendwie einen Anknüpfungspunkt finde, dass ich was erfahre, was erlebe, selbst in einem künstlerischen Prozess mich mit dem Thema beschäftige. Und das ist unsere Aufgabe zum Beispiel in den Schulen.
Das ist ja übrigens dem, was wir als Dramaturgen mit Regisseuren machen, oft gar nicht so unähnlich. Also die Frage nicht, wie geht die Handlung, sondern was sind Anknüpfungspunkte, die eine Handlung einer Oper, die in einer historischen Distanz zu uns steht, wie wir die verbinden können mit Erfahrungen, die wir heute machen. Und ganz oft sitze ich mit Regisseuren zusammen und wir erzählen uns Erlebnisse aus unserem Leben, die uns verstehbar machen, warum eine Figur gerade so handelt, wie sie es tut.
Das ist zum Beispiel ein ganz gutes Beispiel mit der Zauberflöte. Wir hatten jetzt erst vor kurzem ein Projekt mit einer 8. Gymnasialklasse und wir hatten uns Tamino als zentrale Person herausgesucht und das in Verbindung gebracht mit der Inszenierung von Josef Köpplinger, die jetzt vor kurzem ja hier Premiere feiern durfte. Und Tamino stellte für die Schülerinnen und Schüler eine ganz zentrale Figur dar, weil es um das Aufwachsen geht. Und um diesen Prozess vom Kind zum Erwachsenen mit allen Hürden und allen Facetten, das dazugehört. Und das war ein ganz spannendes Thema.
Es gab vor einigen Jahren einen großen Hype von Theater- und Musikpädagogik. Da lief der Film Rhythm Is It über ein großes Schulprojekt der Berliner Philharmoniker. Damals haben alle Kulturpolitiker bei den Theatern angeklopft und gesagt, sowas wollen wir auch machen. Und viele Theater haben das auch gemacht. Das war ein Projekt oder es sind dann Projekte entstanden mit sehr, sehr vielen Mitwirkenden, die auch dann auf den großen Bühnen stattgefunden haben. Wie wichtig ist euch, dass etwas rauskommt? Also wollt ihr mit den Schülern eigene Aufführungen machen? Ist es euch wichtig, dass man am Ende ein vorzeigbares und unter Umständen dokumentierbares Ergebnis hat? Oder steht das gar nicht so im Mittelpunkt eurer Arbeit?
Also ich glaube, Großprojekte sind immer verbunden mit einer gewissen Hassliebe. Es steht natürlich immer diese große Außenwirkung und Medienpräsenz im Vordergrund. Und es ist ein sehr prestigereiches Projekt, das verbunden ist mit hohen Fördersummen. Das ist natürlich wichtig, das darf man nicht außer Acht lassen. Gleichzeitig steht es aber in Kontrast zu diesem Thema, wie nachhaltig ist das Projekt und welchen pädagogischen Mehrwert hat es für die Teilnehmenden. Und ich glaube, es ist ganz wichtig, eine Balance zu finden und sich immer wieder diese Frage zu stellen, was bringt die Teilnahme an diesem Projekt für die Kinder und Jugendlichen?
Das heißt also, und ich glaube, das ist die Anschlussfrage auch nach den Aufführungen. Das heißt, ihr macht auch Projekte, an deren Ende keine Aufführung steht, die aber unter Umständen in den Teilnehmern genauso nachwirken. Gibt es das?
Ich würde sagen, das gibt es auf jeden Fall. Ja. Mhm. Obwohl auch eben diese Erfahrung von einer Aufführung und nachdem man intensiv gemeinsam gearbeitet hat an etwas, das in irgendeiner Form präsentieren zu können. Und vielleicht muss man dann auch den Aufführungsbegriff noch mal ein bisschen ausweiten. Und wir arbeiten auch ganz gerne mit dem Begriff Werkschau und eben zu zeigen, daran haben wir gearbeitet, daran haben wir Herzblut gesteckt und jetzt sind wir stolz auf das Ergebnis und wir wollen auch, dass das die Leute sehen. Und in diesen Fällen finde ich es absolut wichtig, dass am Ende eine Präsentation steht. Aber es ist natürlich überhaupt gar keine Bedingung für ein erfolgreiches Projekt.
Und woran würdest du den Erfolg denn bemessen? Denn es geht ja nicht darum, ich sag mal, wie das eine Musikschule, das André-Schütz-Konservatorium tut, künftige Profis heranzuziehen.
Ich würde sagen, das lässt sich nicht an einer Sache messen, sondern an ganz, ganz vielen Dingen. Ich finde, Kinder und Jugendliche geben einem immer ein wahnsinnig direktes Feedback. Also wenn die gerade keine Lust auf irgendwas haben, dann sagen sie das. Und dann setzen sie sich in die Ecke und nehmen eine Anti-Haltung an. Und das ist total toll, weil man weiß direkt, womit man arbeitet. Und ich finde, das schönste Feedback ist, wenn man merkt, dass sich was bewegt bei den Kindern und Jugendlichen und dass die irgendwie ein Interesse bekommen für die Sache, für die man selber auch so sehr brennt. Und wenn sie am Ende sagen, schade, dass es schon vorbei ist, ich möchte mich jetzt bitte schon anmelden für das nächste Mal oder jetzt auch gerade zu Corona-Zeiten, wann kommen denn endlich wieder die beiden aus der Oper? Und das ist einfach ein richtig tolles Feedback und zeigt uns auch irgendwie, dass wir irgendwas richtig gemacht haben in dem, was wir tun.
Ich glaube, diesen Erfolgsfaktor, den du angesprochen hast, Kai, kann man auch messen, indem man diese persönliche Entwicklung der Teilnehmenden verfolgt. Ganz oft hat man zu Beginn in einer Gruppe immer so ein, zwei, die vielleicht noch so ein bisschen schüchtern sind, unsicher sind und für die es zum Beispiel eine wahnsinnige Herausforderung ist, nur ihren Namen vor einer Gruppe laut und deutlich auszusprechen. Und wenn man dann sieht, wie diese Kinder und Jugendlichen im Laufe der Wochen und Monate, mit denen man zusammenarbeitet, ein Selbstbewusstsein entwickeln und dann vielleicht sogar zum Schluss eine kleine Rolle übernehmen oder was präsentieren, dann ist es ein wahnsinniger Erfolg, nicht nur für uns als Pädagogen, aber vor allem auch für die Teilnehmenden.
Was wir auch immer wieder von Lehrkräften hören, ist eine totale Überraschung. Schüler XY, der wäre ja total anders, als eigentlich man das so kennt. Und der macht doch sonst nie mit. Und das sind auch immer so Momente, wo wir uns total freuen und uns auch denken, ja, man kann halt diese Kinder nicht abschreiben. Und nur weil sie vielleicht nicht gut in Mathe sind und nicht gut in Geschichte sind, können sie trotzdem ein wahnsinniges Interesse und eine Begeisterung für Musik und Theater haben.
Jetzt sind wir Musiktheaterpädagoginnen. Du bist Dramaturg. Kai, was genau hat Dramaturgie mit Vermittlung oder mit Education zu tun?
Also mit Vermittlung hat es, glaube ich, sehr viel zu tun, weil wir ja zunächst einmal auch Vermittler sind zwischen einem Stück, was in der historischen Distanz steht, und einem Regisseur, einem Regieteam. Also in vielen Fällen sind wir daran beteiligt, einem Regisseur aufzuschlüsseln, was steckt in so einem Werk drin, historische Hintergründe zu recherchieren und damit natürlich auch Verständnisebenen zu recherchieren. Also ich beschäftige mich gerade mit Orfeo von Monteverdi und da gibt es eine Riesenanzahl von allegorischen Nebenbedeutungen eines Textes. Also zum Beispiel, wenn eine Nymphe davon singt, dass die Sonne endlich die Wolken vertreibt, dann ist es eine Metapher dafür, dass das Leben von Orfeo jetzt wieder schön ist, weil er Eurydike heiratet. Es ist aber gleichzeitig eine Metapher dafür, dass der Gesang der Musen, der die Wolken vertreibt, der Sonne wieder zum Glanz verhilft. Und die Sonne ist das Symbol für Orpheus' Vater Apollo. Also so sind Bedeutungen da verschlüsselt. Und das schlüsseln wir natürlich oft Regisseuren auf und geben es dann an Darsteller weiter und geben es dann an das Publikum weiter und vieles, viele andere mehr. Also ich glaube, diese Arbeit an Stücken, dass man versucht, zunächst mal einen Sinn so transparent wie möglich zu machen und auch Anknüpfungspunkte zwischen einem alten und oft auch kanonisierten Stück und Zuschauern zu finden. Ich glaube, da arbeiten wir ganz, ganz ähnlich. Und ich glaube manchmal auch, dass die Zielgruppen gar nicht so unähnlich sind. Also gerade wenn man an Produktionen hier wie die Zauberflöte denkt, die ja bei uns immer im Repertoire ist und wo oft Zuschauer hingehen, die die als Besucher, als Touristen in Dresden sind, nicht oft in die Oper gehen und wo man auch bei Einführungsveranstaltungen merkt, dass man da viele Zuschauerinnen hat, die einen Erstkontakt mit der Oper haben und die einfach mal wissen wollen, worauf muss ich denn da eigentlich achten, wenn ich da hingehe? Wie mache ich denn das eigentlich?
Das klingt sehr nach der Arbeit, die wir auch oft im Klassenzimmer erleben und vermitteln dürfen, das ist genau richtig.
Ja. Ist es für dich ein großer Unterschied, für ein Stück aus dem klassischen Repertoire die Dramaturgie zu übernehmen im Vergleich zu einer Kinderoper?
Das ist eine echt schwere Frage. Nein, eigentlich nicht. Also ich habe hier lange Kinderkonzerte gemacht und auch mehrere Libretti für Kinderopern geschrieben und ich habe nie dran gedacht, oh, ich muss das jetzt für Kinder machen, sondern ich habe mich eigentlich immer gefragt, was interessiert mich an etwas und was ist, wie kann man das schreiben, wie kann man das auf die Bühne bringen. Ich glaube, es ist auch ganz wichtig im Umgang mit Kindern und Jugendlichen, die ernst zu nehmen und eigentlich, ich glaube, in dem Moment, in dem man etwas für Kinder runterbricht oder kindlich wird, in dem Moment verliert man genau dieses Ernstzunehmende. Und ich glaube auch, also gerade wenn man an Angebote denkt, die nicht nur für Kinder, sondern für Kinder und ihre Eltern sind, also wenn die Eltern in einer Vorstellung drin sitzen würden und sagen würden, naja, wir fanden es eigentlich nicht gut, aber für die Kinder war das ganz okay. Das ist das schlimmste Lob, was man bekommen kann. Also die Dinge, um die es, wo es um etwas geht, also Kinderopern, wo es um ernsthafte Themen geht, die liegen ja oft hinter kindlichen Handlungen sehr konkret dahinter, die erreichen auch genau das. Ich komme nochmal zurück auf eure Arbeit und zwar wir sind immer noch im Lockdown in dem Moment, wo wir dieses Gespräch machen. Ihr seid seit Anfang der Spielzeit hier in Dresden, habt also gewissermaßen die Semperoper nie im normalen Spielbetrieb bisher leider erleben können. Das hat aber natürlich für eure Arbeit auch Auswirkungen. Wie seid ihr jetzt in den letzten Wochen in Kontakt mit den Schulen geblieben, beziehungsweise wie habt ihr diese Kontakte überhaupt neu aufgebaut unter erschwerten Bedingungen?
Wir hatten das große Glück, dass gleich zu Beginn des neuen Schuljahres Ende August die Möglichkeit bestand, in Person Lehrkräfte und auch Direktoren kennenzulernen. Das war ein großer Vorteil für uns, einfach um schon mal so ein bisschen persönlichen Kontakt herzustellen. Die letzten Wochen waren sehr schwierig, weil natürlich der Hauptteil unserer Arbeit in den Schulen in Form von Präsenzangeboten stattfindet. Und angesichts der Schulschließungen haben wir uns dann mit zwei verschiedenen Optionen konfrontiert gesehen. Entweder wir verschieben geplante Projekte auf unbestimmte Zeit oder wir entwickeln neue Möglichkeiten und neue Formate, geplante Workshops doch stattfinden zu lassen.
Online.
Genau, zum Beispiel. Wir haben uns dann einfach mit Lehrern kurzgeschlossen und haben ihnen beide Optionen präsentiert und das Interesse an alternativen Methoden war überraschend groß. Also ich glaube, viele Lehrkräfte stehen einfach auch vor der Situation, dass sie ihren Schülerinnen und Schülern in der Lockdown-Situation und angesichts von Homeschooling und Distance Learning ein bisschen Freude und einfach ein bisschen Abwechslung präsentieren möchten. Und da war das eine willkommene Abwechslung, auch digitale Workshops anzubieten. Wir haben unsere Workshops dementsprechend vorbereitet, Materialien verschickt und die Lehrer konnten das dann ohne uns in Präsenz im Klassenzimmer zu haben, dann selbst durchführen.
Okay, also das heißt, ihr gebt auch Lehrern eigentlich Handreichungen oder wie nennt man sowas, also Anleitungen an die Hand und wirkt damit quasi, nutzt Lehrer also auch als Medien eurer Arbeit.
Absolut.
Genau, ich glaube, oft geht es nur darum, einfach einen Impuls zu setzen, sei es ein musikalischer oder ein theatraler Impuls, den sie dann selbst durchführen können. Aber es sind so Kleinigkeiten wie eine Übung oder ein Spiel, das einfach ein bisschen Lockerung in den Schulalltag bringt.
Und gerade in der Zeit, wo natürlich als erstes Fächer wie Musik und Kunst leider dran glauben mussten, weil eben der Lehrplan in anderen Fächern ganz dringend durchgearbeitet werden muss, ist es für die LehrerInnen total schön, nochmal Impulse von außen zu bekommen, die sich eben genau mit Kunst und Kultur beschäftigen.
Das wollte ich gerade noch fragen. Sind eure Ansprechpartner Musiklehrer oder auch Lehrer anderer Fächer?
Größtenteils MusiklehrerInnen, aber auch immer mehr fächerübergreifend LehrerInnen aus anderen Fächern. Das war blöd gesagt.
Das lassen wir aber trotzdem so stehen. Sag mal, jetzt richten wir uns ja alle darauf ein, dass wir bald hoffentlich wieder durchstarten können, dass im März oder April Schulen, also dass Schulen hoffentlich früher wieder aufmachen, dass eure Arbeit auch wieder vor Ort losgehen kann, dass auch Theater bald wieder losgehen kann. Was sind denn eure konkreten Projekte nach dem Ende des Lockdowns?
Also momentan erarbeiten wir gerade eine Videoreihe, die sich jetzt natürlich doch auch wieder auf die Corona-Situation bezieht, nämlich Musiktheaterimpulse fürs Klassenzimmer, die wir dann eben an unsere PartnerschullehrerInnen und auch an andere Schulen weiterschicken können, dass die eben genau diese Impulse mit in ihre Klassen nehmen können.
Weiterhin steht konkret auf dem Programm eine Neuproduktion einer mobilen Produktion, nämlich einer Kinderoper mit dem Titel Nils Karlsson Däumling. Das ist eine, wie eben gerade gesagt, eine mobile Produktion für Kindergärten und für Kindertagesstätten, die hoffentlich ab dem Frühling als Tour durch die Dresdner Kitas und Kindertagesstätten fahren darf.
Da freue ich mich nämlich auch sehr drauf. Ja. Da bin ich nämlich der Dramaturg und es ist ein sehr, sehr schönes Stück für eine Sängerin und eine Geigerin, die als handelnde Figur im Grunde genommen agiert und sehr schönen kleinen und unaufwendigen Bühnenbild und das ist wirklich eine so eine Art Guerillatruppe, die wir dann in die Dresdner Kitas, glaube ich, vor allem schicken können.
Ja.
Zum Abschluss noch eine Frage, die auch ein bisschen an die Hörer unseres Pausengespräches geht. Wenn ich das nun hören würde und ich bin Lehrer an einer Schule in Dresden oder um Dresden herum, wie erreicht man euch denn eigentlich und wie kann man erfahren, was ihr alles macht?
Da würde ich erstmal unsere Webseite empfehlen, denn dort findet man unsere Kontaktdaten und auch einen Überblick über unser aktuelles Programm. Aber das ist überhaupt kein abgeschlossenes Programm. Wir freuen uns total über Anregungen und über Wünsche von Lehrkräften und auch Studierenden.
Wenn Interesse besteht, an welchem Format auch immer, oder auch wenn es Wünsche gibt für Impulse im Klassenzimmer oder auch im Freizeitbereich, sind wir jederzeit bereit, ein Gespräch zu führen. Wir freuen uns über E-Mails und über Anrufe. Und gemeinsam im Gespräch findet man mit Sicherheit eine Möglichkeit, Musiktheater für die jeweilige Zielgruppe erlebbar zu machen.
Ja, wunderbar. Was ein schönes Schlusswort. Ich danke euch beiden fürs Kommen. Wir setzen jetzt unsere Masken wieder auf. Und an alle Zuhörer sage ich danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Pausengespräch.
Vielen Dank, lieber Kai.
Danke, Kai.